Was halten Sie von Haltung? Sollen und können Unternehmen gar nicht anders als politisch zu sein? Oder ist es auch mal gut mit einer vollständigen Politisierung aller Lebensbereiche inklusive der Wirtschaft? Ich meine, die Glaubwürdigkeit von Unternehmen als moralische Instanz, die ist doch nicht besser geworden, oder? Plattitüde versus Attitüde. Welcher Joker sticht? Eine Haltungssession live vom BAM Bock auf Morgen Festival. Viel Spaß und Sinn.
BAM Bock auf Morgen.
Hi und herzlich willkommen beim BAM Bock auf Morgen Pod. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Frank Schlieder, ja, von BAM Bock auf Morgen. Und ich bin gerade dabei, den ganzen Content, der auf unserem Festival hier entstanden ist, zu ordnen, zu verdichten und sukzessive zu veröffentlichen. Für diejenigen, die nicht dabei waren, wir haben Ende September in Berlin zum zweiten Mal das erste Marketing-Festival für Nachhaltigkeit veranstaltet. Circa 50 SpeakerInnen öffneten auf den beiden Bühnen ihren Wissens- und Erfahrungsschatz und das vor knapp 500 Gästen. Gemeinsam arbeiten wir daran, wie wir wirksames Marketing für Nachhaltigkeit machen können und wie Marketing im Allgemeinen und im Speziellen selbst nachhaltiger werden kann. Und das alles, und das ist mir wichtig zu sagen, wissenschaftlich fundiert. Wir haben immer wieder WissenschaftlerInnen mit auf der Bühne. Und auch hier wollen wir die Brücke schlagen zur Wissenschaft und zur Wirtschaft. Wenn ihr Interesse habt, uns im nächsten Jahr im Rahmen des nächsten Festivals zu unterstützen, sei es inhaltlich, sei es aber auch finanziell, dann schreibt uns eine Mail an info@bock.am. info@bock.am. Man kann nie früh genug mit solchen Aufrufen anfangen. Werbung Ende. Wie schon gesagt, diese und die nächsten Wochen gibt es Festival-Content auf eure Ohren und wir haben heute eine schöne Session für euch. Was halten Sie von Haltung? So der Session-Titel, wie schon gesagt. Auf der Bühne Norbert Taubgen von Scholz & Friends Reputation, Julius Palm von Followfood, Sabine Klisch von Jen Optik und Ricardo Wagner von der Hochschule Fresenius. Und das Ganze wird moderiert von der insgesamt sehr, sehr guten Brenja Acay. Sie ist Geschäftsführerin der Gematik. Das ist die nationale Agentur für digitale Medizin und eine langjährige Wegbegleiterin von BAM Bock auf Morgen. Es ging intensiv zur Sache. Das Publikum war quasi mittendrin statt nur dabei. Kleiner Disclaimer am Rande. Kuratiert wurde diese Session von meinem Kollegen Jan Pechmann mit freundlicher Unterstützung meiner Wenigkeit. Was halten Sie von Haltung? Ein Orientierungsangebot von BAM Bock auf Morgen jetzt für euch. Los geht's.
Was halten Sie von Haltung? Halten Sie ja, oder gehen Sie einfach weiter, weil werden besser andere dran. Latitüde, Attitüde, was halten Sie von Haltung jetzt bei Bach? Bock auf Morgen.
Norbert fängt an mit einem etwas längeren Impuls und wird uns einen Überblick geben, was sozusagen aus seiner Sicht alles in Haltung drinsteckt. Ein paar Worte zu Norbert. Norbert, Dr. Norbert Taubgen, ist seit über 20 Jahren als Unternehmensberater tätig. Komm rauf. Du bist in deinem aktuellen Amt Co-Geschäftsführer von Scholz & Friends Reputation und Partner der Kommunikationsagentur Scholz & Friends. Und wir können es nicht erwarten, deine Inhalte zu sehen. Vielen Dank, dass du da bist, Norbert.
Ganz lieben Dank, Brenda. Ja. Wenn ich mal auf mich zurückgucke, meine eigene berufliche Geschichte, dann fängt die an mit den Menschen. Ich habe als Pädagoge gearbeitet, als Medienpädagoge und habe mich schon vor 25, 30 Jahren mit der Frage beschäftigt, warum sich Menschen plötzlich radikalisieren, warum sie nicht den gelernten Wertekanon folgen. Heute mache ich das für Unternehmen und finde diese Frage noch viel spannender, weil ich glaube, dass Unternehmen einen unglaublichen Einfluss haben können und auch haben sollten, denn sie sind Teil unserer Gesellschaft. Haltung ist nicht einfach nur irgendetwas, was da ist und vom Himmel fällt, sondern Haltung müssen wir uns alle ziemlich mühsam erarbeiten. Ja? Jeder von euch, jede von euch hat eine eigene Kindheitsgeschichte, hat sich abarbeiten müssen an den Wertevorstellungen der Eltern, hat eine Prägung durch Kirche erfahren, durch Sportvereine erfahren, durch Freundeskreise erfahren. Und all das macht euch letztendlich zu dem, was ihr heute seid, wie ihr heute tickt, wie ihr denkt. Und das ist damit auch kein fixes Konzept. Haltung muss sich verändern, Wertevorstellungen müssen sich verändern. Sie müssen sich immer wieder reiben an dem, was in der Gesellschaft passiert, was sich da verändert. Und das heißt, es ist Arbeit. Und wenn ich heute auf Unternehmen gucke, ist es genau das Gleiche. Und wir haben einen ganz konkreten Anlass. Für mich ist das Signalbild, das ist das hier. Im letzten November, dank Korrektiv, ist das öffentlich geworden, Anfang des Jahres. Dort versammelten sich um Herrn Mörigson, rechtsaußen Menschen, eine Gruppe von politisch extrem denkenden Personen, die über ganz abstruse, aus meiner Sicht völlig abstruse Konzepte nachdachten, wie man Menschen wieder aus Deutschland herausbekommen sollte und könnte, und die über neue Rechte Social Media Agenturen nachdachten, wie man die gründet und was die alles bewirken könnten in unserer Gesellschaft. Mich hat das total geschockt damals. Warum? Weil mein Wertebild, meine Haltung immer hieß, Demokratie ist selbstverständlich. Ich lebe in einer Gesellschaft, die nach demokratischen Prinzipien funktioniert, wo demokratische Werte eine Rolle spielen. Ja, das stand völlig außer Frage, dass das so ist. Und innerhalb dieser Sicherheiten des Rahmens habe ich mir meine eigenen Haltungen gemacht und habe mich abgearbeitet an anderen Menschen. Ja, aber plötzlich wurde das, was bisher sicher geglaubt war, in Frage gestellt. Und das, was die Bundeszentrale politische Bildung seit vielen Jahrzehnten versucht, nämlich Menschen für Demokratie zu sensibilisieren, hat offensichtlich nicht richtig gefruchtet. Denn wir haben viele Menschen, die anfangen, darüber nachzudenken, nö, das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Und nicht alle Menschen sind gleich und nicht alle haben die gleichen Rechte. Und Vielfalt ist nicht per se zu tolerieren oder gar zu akzeptieren, wie das für mich selbstverständlich wäre. Ja. Solidarität ist vielleicht nicht die richtige Größe an der Stelle. Und plötzlich gingen die Grundpfeiler unserer Gesellschaft aus meiner Sicht in Frage. Und ich glaube, das ist relativ vielen Menschen passiert. Und deswegen hatten wir dann im Nachgang auch einen richtigen Aufruhr, auch in der Unternehmenswelt, wo man merkte, boah, da ist was passiert, da ist was in Gang gesetzt worden. Wir müssen was tun, wir müssen uns irgendwie zum Thema Demokratie, demokratische Prinzipien, demokratische Werte verhalten. Zwei Reaktionen gab es ganz grundsätzlich darauf. Auf der roten Seite, ja, wenn es um extremistische Dinge geht, dann müssen wir unbedingt eintreten. Wir müssen kämpfen für diese freiheitlich-demokratische Grundordnung, die wir haben. Und das gehört zum Selbstverständnis eines Menschen, so etwas zu tun und damit auch eines Unternehmens, sich da aufzustellen. Und dann diejenigen, die auf der anderen Seite waren, das waren eher diejenigen, die versucht haben zu sagen, nein, aber Unternehmen müssen eher politisch neutral sein oder zumindest parteipolitisch neutral sein. Ja, und auf jeden Fall dann, wenn es staatliche Institutionen sind. Wir müssen in einer Demokratie das aushalten, dass auch Äußerungen, die eher sich am Rand der Skala bewegen, mit dazu gehören. Das gehört zu unserer Demokratie. Und in diesem Spannungsfeld fand diese Diskussion statt. Das Wichtige dabei ist, wenn wir über Demokratie reden, heißt es auch, das ist nicht gesetzt, sondern wir müssen lernen, dazu eine Haltung zu entwickeln, auch als Unternehmen. Denn Unternehmen sind Teil dieser Gesellschaft. Es gibt so eine Art Grundverständnis davon, auch aus den Nachkriegsjahrzehnten heraus, wo gesagt wird, soziale Marktwirtschaft ist das, was wir hier in Mitteleuropa, in Deutschland aufbauen wollen. Der Staat sorgt dafür, dass Unternehmen Freiheiten bekommen, sich in bestimmten Parametern zu erfolgreich zu positionieren, Geld zu verdienen. Das geht aber nur dann, wenn es gleichzeitig zu dem, gab es diesen schönen Begriff, Wohlstand für alle erzeugt. Da kann man ganz viele Fragezeichen dran setzen, ob das so funktioniert hat in den letzten Jahrzehnten, wo wir heute stehen, was wir verändern müssen. Aber das ging nie an den Grundpfeiler von Demokratie, wie wir es jetzt erlebt haben. Das heißt, Haltung zu entwickeln ist für Unternehmen essentiell, die eigene Position, den eigenen Wertekompass zu justieren und zu erweitern, um das eigene Verhältnis in die Gesellschaft hinein. Ich habe dann tatsächlich, ich sage jetzt ich, weil das nicht Teil meiner Arbeit war, sondern ich habe mich mit Professor Thomas Pschorner zu tun gehabt, der ein oder die andere wird ihn vielleicht kennen, der leitet das Institut für Wirtschaftsethik in St. Gallen. Und wir haben überlegt, was ist eigentlich von Unternehmen gefordert und sind ganz schnell auf die Situation gekommen, dass unglaublich viele Handlungsmöglichkeiten da sind, Und wir haben gesagt, das Erste, was wir schaffen müssen, ist eigentlich eine Art Orientierungsplan, eine Art Landkarte. Was können Unternehmen eigentlich alles tun? Was müssen, wozu müssen sie sich positionieren, damit klar wird, wofür steht eigentlich ein Unternehmen? Die Lernen, die wir dabei gezogen haben, waren eigentlich drei große Erkenntnisse, über die wir nachher nochmal etwas genauer reden. Das Erste ist, dass Haltung immer gekoppelt ist an Verhalten. Ja, ich weiß nicht, ob man so starr sagen darf, Haltung kommt von Verhalten, aber Haltung ohne Verhalten funktioniert nicht. Ja, das ist Purpose machen für die Marke und ab in die Schublade. Niemand interessiert's. Ja, sondern Haltung erzeugt, bekommt die Glaubwürdigkeit in dem Moment, wo sie mit einer bestimmten Verhaltensweise gekoppelt ist. Die zweite Erkenntnis dabei ist, wenn wir über Haltung reden in Unternehmen, dann geht zunächst mal der Blick nach innen. Was heißt eigentlich mein Demokratieverständnis für die Art und Weise, wie wir unsere Kultur leben im Unternehmen, wie wir unsere Geschäftsbeziehungen gestalten, wie wir mit Anspruchsgruppen in der Gesellschaft umgehen, wie wir mit Politik umgehen? Ja. Wenn ich das nicht festlege, dann brauche ich auch keine große Aktivität machen, generell in einer Gesellschaft für eine Demokratie einzustehen. Ich werde immer gemessen in der Glaubwürdigkeit daran, wie ich selber intern lebe. Und die kritischsten Sichtweisen darauf sind die eigenen Mitarbeitenden. Ja, die haben nämlich ein extrem gutes Gespür dafür, ob etwas gesagt wird, weil es gerade opportun ist, oder ob es tatsächlich Teil der eigenen Wertekultur geworden ist. Und da gibt es unglaublich viele Beispiele davon, wie das eigene Selbstverständnis hinausgetragen wurde nach außen. Was passiert, wenn ich das mache? Wenn ich meine Haltung öffentlich mache, gerade bezogen auf Demokratie, auf gesellschaftliche Anforderungen, vielleicht sogar parteipolitische Logiken, ja, dann kommt ein Reflex, dann kommt eine Reaktion. Und das muss ich wissen und das muss ich aushalten. Das heißt, Haltung ohne Reaktion von außen wird im Grunde überflüssig sein. Die brauche ich gar nicht zu erkennen oder zu formulieren, sondern wenn ich eine Haltung habe, wenn die mit Auswirkungen verknüpft wird, wenn die nach außen getragen wird, dann wird ein Reflex kommen. In der Mitarbeiterschaft, wie auch natürlich von anderen gesellschaftlichen Gruppen. Da muss man auch aufpassen, in der Art, wie ich Dinge nach außen kommuniziere, welche Felder ich damit aufmache. Und das muss ich antizipieren. Das war kein Plädoyer dafür, es nicht zu machen. Es war nur ein Plädoyer dafür, mit Bewusstsein in Kommunikation reinzugehen und sich darauf vorzubereiten, dass Reaktionen passieren werden. Ganz kurz noch zum Abschluss diese Landkarte des Handelns, die wir da gebaut haben bei Scholz & Friends Reputation, gemeinsam mit der Uni St. Gallen. Wer da Interesse dran hat, welches Spielfeld es da gibt, findet das unter unternehmenfuerdemokratie.de, kann man sich kostenlos runterladen und damit etwas machen. Ich glaube, das lohnt sich, über diese Art der Positionierung gut nachzudenken in Unternehmen. Und am Ende, glaube ich, muss man sozusagen diese drei Merksätze dabei mitnehmen, um den eigenen Wertekompass zu justieren und auch zu überlegen, was sind die richtigen Aktivitäten für unser Unternehmen. Welche Handlungsfelder haben wir dabei rausgekriegt? Das sind die 17, die wir identifiziert haben. Ich gehe jetzt auf keins genauer ein. Aber wer Lust hat, bitte runterladen, diese kleine Broschüre, die da steht, da sind die jeweils ein bisschen ausgeführt und sie sind nicht abschließend gemeint, sondern es ist wirklich sozusagen ein Spielfeld, auf dem ich mich als Unternehmen bewegen kann und hoffentlich eine gute Mischung dann für mich finde. Danke. Tanja.
Genau den richtigen Impuls zur genau richtigen Zeit. Du hast dich jetzt sehr intensiv mit der Haltung und diesen vielen Cases beschäftigt. Was hat sich denn für dich seitdem verändert? Dein Blick auf Haltung oder deine Haltung? Lass uns da ein bisschen dran teilhaben.
Also die erste große Veränderung war das, was ich vorhin ausgeführt habe, nämlich dieses Infragestellen plötzlich der für mich sicher geglaubten demokratischen Umgebung. Ja, dass da etwas ins Rollen gekommen ist, was ich vorher nicht so wahrgenommen hatte. Es gab natürlich immer Nazis oder Neonazis oder wie auch immer, ja, aber ich habe die mal abgetan und plötzlich ist da was, was eher in die Mitte der Gesellschaft gerückt ist, muss man tatsächlich jetzt auch nach den Landtagswahlen nochmal so konstatieren. Ob das immer mit den Einstellungen der Leute zu tun hat, weiß ich nicht genau. Das war das eine. Das zweite ist, dass mir die Erkenntnis gekommen ist, das ist eine Aufgabe für Unternehmen. Wir können das nicht der Zivilgesellschaft und der Politik überlassen. Wir müssen als Vertreter von Unternehmen an der Stelle Flagge zeigen und überlegen, was unser Weg ist. Es gibt nicht den einen Weg, das ist auch klar, aber wir müssen einen Weg finden. ja, jeder für sich, jedes Unternehmen für sich.
Was halten Sie von Haltung?
Achtung, nicht erschrecken, hier die Stimme nochmal aus dem Studio. Kurz zusammengefasst, was Norbert gerade erzählt hat. Zum einen die Landkarte des Handelns von Scholz & Friends Reputation und der Universität St. Gallen findet ihr auch in den Shownotes verlinkt. Erster Punkt, den Norbert angesprochen hat, Haltung kommt von Verhalten. Zweiter Punkt, Haltung startet innen. Und der dritte Punkt, Haltung muss man aushalten. Haltung kommt von Verhalten, Haltung startet innen und Haltung muss man aushalten. Alle drei dieser Punkte finden im weiteren Verlauf der Session nochmal ihre Wiederverwendung. Aber davor stelle ich mal ganz schnell unseren nächsten Gast vor, den Brinja gleich auf die Bühne bitten wird. Julius Palm, Co-CEO, Co-Geschäftsführer von Followfood. Dort ist er Head of Strategy und Brand, darüber hinaus Green CMO des Jahres und darüber hinaus im Vorstand des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft. Julius hat auf jeden Fall viel zu sagen zum Haltungsthema. Ich gebe wieder auf die Bühne.
Was hast du uns mitgebracht und was ist denn diese Bio-Pizza-Antirassisti?
Ja, genau. Also das ist eine Pizza, die versucht, irgendwo das, worüber wir sprechen, in den Markt zu bringen. Konkret ist es eine vegetarische Pizza, die nicht nur schmeckt und nicht nur den Need erfüllt, satt zu machen und Genuss zu befriedigen, sondern gleichzeitig einen Prozent des Erlöses an den Handel an eine Organisation gegen Rechtsextremismus spendet. Und das war in dem Fall Exit, mit dem wir zusammengearbeitet haben, die sich dafür einsetzen, Menschen zu helfen, aus rechtsextremistischen Strukturen und Organisationen auszusteigen. Und so wie man sie hier sieht, mit Scharf auf Toleranz, Bio-Pizza Antirassisti und dem Informationstabelle mit einer Landingpage, wo wir aufgeklärt haben über das, worüber du alles gesprochen hast, die Problematik, warum wir das machen und wofür wir uns damit einsetzen, gab es so im Handel. Also haben wir so einen Handel eingeführt vor ungefähr 1,5 Jahren. Mhm. Genau.
Wie verkauft sich denn die Pizza?
Anfänglich sehr, sehr gut und jetzt ist sie nicht mehr im Handel.
Ja.
Also es gab einen im Handel guckt man immer nach der Drehzahl, also wie viel verkauft sich ein Produkt pro Markt pro Woche.
Ja.
Und es war am Anfang sehr optimistisch und wir haben deswegen auch gut nachbestellt. Und jetzt ist sie aus dem Handel raus.
Ja. 10% sagen nein. Hat jemand Lust, mal kurz ein Statement zu geben, warum nicht? Also, falls ihr Lust habt, ist ja anonym, aber manchmal oder euch vorstellen könntet, warum es eventuell kein guter Haltungscase sein könnte. Ich dürfte doch reinrufen. Ah, da hinten ist einmal eine Meldung.
Das ist am Ende eine Bestätigung einer Haltung eurer Followerschaft, die sich wahrscheinlich dadurch wiederfindet. Und die Frage ist, kriegt man da irgendjemand anderen dazu nachzudenken? Das war das, was mich zum Zugang gebracht hat.
Ja, spannend. Würde ich gern später, wenn wir die Zeit haben, drauf eingehen, weil da liegt
das
ganz viel drin.
Darfst gerne direkt einmal kurz drauf eingehen.
Weil es super spannend, genau das ist es uns immer wichtig, auch wenn wir Partnerschaften machen und Sponsorings machen, wir nennen es Impact-Partnerschaften, dass wir sagen, wir schieben erstens, weil wir die Kohle nicht haben, aber wir schieben nicht nur Geld rüber für das, was ihr macht, sondern wir wollen irgendwas gemeinsam entwickeln. Und so war das hier auch, zu sagen, wir wollen eine Pizza machen, wo irgendwas passiert und nicht nur eine Haltung draufsteht und sagt so nett, jetzt gehe ich nach Hause, aber eigentlich schmeiße ich den Müll. Und das Spannende ist, selbst wenn wir das gemacht hätten, und das sprechen die Absatzzahlen auch dafür, wäre das nicht im Fischen in der bekannten Bubble und Suppe gewesen, wo man sagt, okay, den Teich, den kennen wir gut, da mögen wir uns alle und schwimmen gerne gemeinsam im Kreis, weil wir das gemacht haben, weil die Öko-Bubble da speziell ist, weil da Tradition manchmal anders verstanden wird und das genau da ehrlich polarisiert ist und das deswegen aus der Bubble heraus gesprochen oder aus der Unternehmensperspektive gesprochen ganz schön riskant war, weil wir Gefahr gelaufen sind, eigentlich Fankunden zu verlieren, die sagen, ganz ehrlich, ich komme aus der Öko-Bewegung, der Pionierbewegung und ich finde Tradition was ganz, ganz Tolles und ich will eigentlich zurück zu früher und deswegen wähle ich hier Parteien. Und interessant wurde, es wurde auch als Parteipizza wahrgenommen, als gegen die AfD. Wir schreiben nirgends was von der AfD. Aber das wurde klar verstanden irgendwie. Deswegen war das zutiefst spannend für uns und auch reibungsgebunden, nicht im Unternehmen, sondern in dem Markt. Ja, so viel.
Vielen Dank, Julius. Wir haben nachher noch Zeit, noch tiefer zu diskutieren. Ich möchte hier so ein bisschen auffüllen, dann macht es noch mehr Spaß. Und zwar möchte ich jetzt Sabine Klitsch nach oben bitten. Sabine verantwortet bei Fontorne Konzernen Jenoptik, die globale Kommunikation, und hat unter Hashtag bleibt offen eine Kampagne ins Leben mitgerufen, die sehr laut wurde. Du hast mehr als 25 Jahre Erfahrung in dem Bereich und wir sind sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast. Schön, dass du da bist, Sabine. Erzähl uns doch noch so ein paar Worte zu der Kampagne, zum Hintergrund für alle, die das nicht kennen. Um was geht's denn und was ging's denn?
Genau, vielen Dank. Ich muss ein bisschen ausholen, weil Weltoffenes Thüringen alleine tut's nicht. Jenoptik sitzt mit dem Headquarter in Jena in Thüringen und von da war ja schon jemand aus Thüringen hier vor uns hier auf der Bühne. Jeder kennt, was in den letzten Wochen, Monaten, Jahren politisch in Thüringen und auch in anderen Bundesländern passiert ist. Und in unserem Fall ist es so, dass die Kampagne Bleib offen, die du gerade erwähnt hast, entstanden ist, weil unser CEO damals im Juli, als in Sonneberg ein gewisser Landrat gewählt wurde, gesagt hat, hier verschiebt sich was und wir würden uns gern als Unternehmen positionieren. Was können wir da machen? Und wir haben das aufgegriffen und haben gesagt, es sind uns drei Dinge wichtig. Wir wollen eine Positivkampagne machen. Wir wollen die Mitarbeiter einbeziehen. Und es muss natürlich mit den Werten des Unternehmens zu tun haben und haben innerhalb kürzester Zeit zusammen mit den Mitarbeitern und ein paar kreativen Köpfen Bleib offen auf die Beine gestellt. Und ohne da tiefer drauf einzugehen, sind im Mitte November 2023 damit live gegangen, zu einem Zeitpunkt, wo keiner korrektiv oder kaum jemand korrektiv kannte, schon gar nicht der Bericht, der da kommen sollte, und wusste, was da an diesem Novembertag passiert ist. Zu einem Zeitpunkt, wo viele Unternehmen sich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wir aber natürlich aufgrund unserer Lage in Thüringen ein anderes Umfeld hatten. Und uns geht es tatsächlich um den Standort Jena, um den Standort Thüringen, um den Wirtschaftsstandort, um all die Faktoren und Werte, die uns erfolgreich gemacht haben als Unternehmen. Und uns ist halt ganz wichtig, wie können wir diese erhalten und ausbauen? Und dafür setzen wir uns ein. Das ist der Hintergrund vom Bleib offen. Nun hat die Jenoptik einen Leuchtturmcharakter. Wer Thüringen kennt, weiß um die Geschichte, die zurück auf die Carl Zeiss Werkstätten gehen, die 1847 gegründet wurden. Wir haben viele, viele Einflüsse von Schiller, Goethe bis. Das ist halt ein Thema in Thüringen. Ohne Zeiss, ohne Jenoptik geht es nicht. Und wir hatten von Anfang an uns überlegt, was wir da machen, können wir nicht alleine tun. Wir würden gerne den Impuls geben. Wir verstehen uns als integrierte oder sehr integraler Part der Thüringer Wirtschaftslandschaft. Wir wollen aber, dass die anderen mitziehen. Und wir haben eine sehr große Verhaltenheit gespürt, gerade bei anderen Unternehmen im letzten Jahr. Und was dann passiert ist, ist, dass ein paar kluge Köpfe in Weimar die Idee mit Weltoffenes Thüringen hatten und die haben genau das Gleiche gemerkt. Die haben gemerkt, Mensch, die Wirtschaft zieht irgendwie nicht mit. Die Bildung kam an Bord, die Wohlfahrt kam an Bord, Vereine kamen, aber die Wirtschaft hat sich doch sehr bedeckt gehalten. Und dann haben die uns angesprochen, haben gesagt, wollt ihr nicht mitmachen? Wir waren also eins der Gründungsmitglieder der Initiative Weltoffenes Thüringen. Inzwischen 8200 Unterstützer, eine der größten Grassroots-Demokratiebewegungen in Deutschland, wenn nicht sogar die größte. Und der Impuls hat tatsächlich funktioniert. Inzwischen sind die Wirtschaftsunternehmen großer Bestandteil dieser Initiative, die auch weiterhin arbeiten wird. Und das war eine sehr spannende Zeit und man könnte wahrscheinlich stundenlang darüber reden, was in den letzten Monaten auf die Beine gestellt wurde, aber ich belasse es jetzt dort mal. Aber das ist so ein bisschen der Zusammenhang zwischen Jenoptik und Weltoffenes Thüringen.
Ricardo, schön, dass du da bist. Du bist Professor für nachhaltiges Management und Kommunikation an der Hochschule Fresenius und du leitest den Standort Köln, die Media School, und bist dort auch Studiendekan für Nachhaltigkeitsmanagement und Leadership. Und du machst viele andere tolle Dinge. Du bemühst dich. Was du unter anderem getan hast, ist dieses hier. Erzähl doch mal für alle, die es noch nicht kennen, um was geht's eigentlich, was ist das? Was muss man darunter verstehen und auch was hast du getan?
Genau, okay, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Genau, also ich glaube, die Kampagne haben wahrscheinlich wirklich die allermeisten mitbekommen, zwar vor der Thüringen- und Sachsenwahl, hat Edeka eine Anzeigenkampagne geschaltet und im Grunde genommen gesagt, die Farbe Blau spielt bei uns keine Rolle und damit indirekt natürlich auch eine Wahlempfehlung gegeben. Und ich hatte mich tatsächlich bei LinkedIn kritisch zu der Kampagne geäußert. Deswegen freue ich mich auch über die weiße Tonne, weil da wird direkt sichtbar, dass ich hier die Rolle desjenigen habe, der hier ein bisschen Wasser in den Wein schütten will. Und zwar nicht, weil ich Haltungskommunikation grundsätzlich falsch finde. Ich bin großer Fan auch von Werten. Ich befasse mich seit 20 Jahren mit Wirtschaftsethik und Nachhaltigkeit, weil ich glaube, dass Unternehmen Verantwortung haben und ihre Werte auch vertreten müssen. Und ich freue mich umso mehr, wenn sie es gut tun. Und Norbert hat viel gezeigt von dem, wie es richtig geht. Ich habe aber versucht, und das war zum Teil so eine handwerkliche Kritik, ich glaube, da gab es einiges bei der Kampagne auszusetzen. Ich habe aber auch versucht, so ein bisschen als Sozialwissenschaftler versucht, ein bisschen eine andere Perspektive einzunehmen. Und das dreht sich im Grunde alles um ein Thema, für das wir gestern auch ein sehr eindrucksvolles Erlebnis hier gemeinsam hatten. Bei der Anmoderation wurde nämlich gestern gefragt, oder wurde gesagt, bitte stehen nochmal alle auf, die glauben, dass wir in eine immer größere gesellschaftliche Spaltung hineinlaufen. Und es sind alle aufgestanden. Und das fand ich echt deprimierend. Und ich glaube, dass es eine der wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben ist, die wir haben. Und meine Frage als Kommunikationswissenschaftler im Speziellen ist dann, welchen Anteil hat daran unsere Kommunikation? Und jetzt haben wir diesen Befund und wir haben noch einen anderen Befund, dass nämlich die Glaubwürdigkeit von Unternehmen als moralische Instanz nicht besser wird in den letzten Jahren. Im Gegenteil. Jetzt haben wir zwei empirische Befunde und wir haben das Thema Haltungskommunikation, das in den letzten Jahren deutlich an Schwung gewonnen hat. So ziemlich, wir haben die riesen Logo-Wende gesehen. Jeder ist da irgendwie dabei. Und jetzt können wir diese empirischen Befunde nehmen und die ignorieren oder wir können sagen, okay, was hilft jetzt? Mehr von dem, was nicht funktioniert? Oder müssen wir vielleicht darüber nachdenken, ob Haltungskommunikation wirklich in jedem Fall das Lösungsprinzip sein muss, um uns gesellschaftlich wieder zusammenzuführen? Und da habe ich meine Zweifel. Und das waren sozusagen die Kritikpunkte, die ich hatte. Also einerseits, ich glaube nicht daran, dass eine vollständige Politisierung aller Lebensbereiche erstrebenswert ist. Das ist im Kern auch eine totalitäre Idee, wie ich finde. Ich möchte nicht bei jedem Kauf eines Apfels oder Waschmaschine erst ein Fähnchen schwenken müssen, bevor ich den kaufen darf. Und ich bin da für die Kritik wirklich kurz und lang gehießen worden. Auch ich sei AfD-Sympathisant und so weiter und so fort, bin ich im Übrigen nicht. Aber so ein Disclaimer ist heutzutage ja auch immer wichtig. Und das ist auch schon keine gute Botschaft. Aber ich glaube, dass das eine Thema ist, wenn alle Lebensbereiche politisiert werden, führt das in eine zunehmende Spaltung und nicht ins Gegenteil. Die zweite Geschichte ist, dass ich glaube, diese Kampagnen sind viel zu häufig für die Bubble, von der Bubble, in der Bubble, wo wir uns gegenseitig bestätigen, dass wir zu den Guten gehören, dass wir uns besser fühlen als die anderen, dass wir glauben, dass wir besser verstanden haben, wie Gesellschaft funktionieren muss. Und auch das sendet die falschen Signale aus meiner Sicht. Und da müssen wir weg. Und da, ich liebe ja diese Klassentreffen, wie sie hier auch sind. Ich bin seit 20 Jahren auf solchen Nachhaltigkeitsveranstaltungen, wo ich immer die gleichen Leute treffe. Aber es hat auch ein bisschen was von geistiger Inzucht. Deswegen weiße Tonne, ich bin der Bad Cop.
Super.
Danke, Ricardo. Jan hat mir versprochen, es wird Spaß machen mit dir auf der Bühne. Es macht jetzt schon ein bisschen Spaß. Ich mache es jetzt ein bisschen komplizierter, weil ihr alle geübt seid und ich auch nicht möchte, dass ihr kurz vor Mittag einschlaft. Und zwar sollt ihr jetzt bitte nicht beantworten, ob Ricardos Haltung eine Haltung ist, sondern ich wünsche mir zu beantworten, ob ihr findet, dass die Edeka-Kampagne Haltung zeigt oder ob ihr das ähnlich kritisch seht. Das heißt, wenn sozusagen umgekehrte Logik, ihr seht, Ricardo müsste rot jetzt ganz hoch werden und naja, ihr habt das verstanden. Alle sind hier ja total fit und pfiffig. Also ich weiß nicht, ob man das nochmal ändern kann, aber ich glaube ja. Das heißt, findet ihr, dass die Edeka-Kampagne, bei uns gibt's alles außer Blau, sage ich mal in kurz, eine gute Haltungskampagne ist, ja oder nein? Seid ihr also Team Ricardo oder nicht? So, oh.
Ja. Counterculture.
Die weiße Tonne bleibt berechtigt ein wenig, aber oh, es steigt schon. Ein paar mehr kommen dann doch ins Team. Okay, ich mache mal kurz einen Freeze. Ihr dürft gerne das weiter noch verändern, um uns hier auch ein bisschen in Schwung zu halten. 75% sagen, ach doch, die Edeka-Kampagne hat durchaus was mit Haltung zu tun und ungefähr 25 nein. Wer möchte dann ganz kurz ein Statement geben oder hat Lust, kurz zu erklären, warum ist die Edeka-Kampagne vielleicht doch ganz gut? Hier vorne gern, bitte einmal mit Mikro.
Hallo. Matthias Meusel von Brands on Mars. Hi. Ich habe ein paar andere empirische Ergebnisse, weil wir gerade eine Studie gemacht haben. Die haben wir letzte Woche veröffentlicht. Das ist die Studie Marken in Verantwortung. Und da haben wir genau diese Kampagne abgecheckt. Und zwar repräsentativ in Deutschland über 1000 Leute befragt. Wie findet ihr denn diese Kampagne? Wir sind da ein bisschen anders vorgegangen. Wir haben natürlich, weil es um Marken geht, Marken und Verantwortung, jetzt nicht direkt gefragt, löst es bei dir was gesellschaftlich aus, beziehungsweise auch politisch? Gehst du dann anders wählen, wenn du diese Anzeige gesehen hast? Sondern wir sind da ein bisschen anders rangegangen. Wir haben die Glaubwürdigkeit abgefragt, die war sehr hoch. Und vor allen Dingen auch das Image und das und die Kaufbereitschaft für Edeka. Weil letztendlich ist der Absender dieser Anzeige natürlich Edeka. 54% aller Deutschen repräsentativ haben gesagt, dass diese Kampagne ein positives Image auf Edeka hat. 59% haben sogar gesagt, dass es einen positiven Einfluss hat auf meine Kaufbereitschaft bei Edeka. Also das ist eigentlich, ne, also was hat das bewirkt, diese Anzeige? Vor allen Dingen auch für Edeka. Und was bewirkt es dann langfristig, mittelfristig auch gesellschaftspolitisch?
Vielen Dank. Ich würde jetzt gar nicht so direkt in die Diskussion gehen, sondern erstmal vielen Dank für den spannenden Impuls. Gibt es noch irgendjemand, der die gesagt hat, nein, ist keine Haltung und warum? Ja, dann bleiben wir mal hier vorne, schließen wir uns mal direkt an.
Hallo, also ich habe relativ schnell Nein gewählt, weil für mich ist das spaltend. Also es regt nicht zur Kommunikation an und zum Austausch, sondern es geht, für mich ist es eine Abgrenzung, ist eher spaltend. Mhm.
Danke. Kurz und klar, haben wir sogar noch mal Zeit für ein Argument. Gibt es noch irgendjemand, der ja. die gerne Ja oder Nein teilen möchte? Einmal hier vorne. Die, also die Reihe kriegt von mir, ja, Applaus Hallo. Für die Reihe hier vorne.
Ja, ich habe auch das gleiche Empfinden eigentlich gehabt. Und
welches Empfinden?
Dass es eher Spaltung ist, Spaltung, als dass ja. es irgendwie zusammenführt. Aber ich habe es oben drüber nochmal in einem Post damals genannt, Goodwashing. Mhm. Und zwar in der Form, dass ich sage, Norbert, du hast das vorhin gesagt, Haltung kommt von innen. Und das ist bei Edeka nicht der Fall.
Warum?
Wir haben gesehen, dass nach dieser Anzeige sehr viele Edeka-Händler abgesprungen sind davon und sich dagegen gestellt haben. Doch haben sie. Nein, mehrere.
Nicht streiten hier vorne, das ist doch jetzt die tolle Reihe. Also machen das gleich.
Und, ja. Aber das sagt ja, selbst wenn es zwei sind, sind zwei große, spielt keine Rolle. Es ist nicht diese Einheit, ja. Und ich glaube, Edeka hat da einen populistischen Weg gewählt. Man hätte das auch durchaus auf andere Weise im Laden, auf Tüten oder sonst wie machen können. Und den Händlern die Wahl gegeben und den Menschen die Wahl gegeben und in den Dialog vielleicht auch gebracht. Also ich fand es kein geeignetes Tool, jetzt auf großflächige Anzeigen zu gehen. Und deswegen Goodwashing war mein Titel dafür.
Ja. Vielen Dank auch für das Statement. Ich gebe jetzt das Mikrofon einen Applaus gerne. Ja, wer klatschen möchte, darf bitte klatschen. Ich gebe jetzt das Mikrofon hier nicht hin und her, sonst haben wir hier gleich die Panel-Diskussion da unten. Aber ich freue mich schon mal. Ich freue mich schon mal, dass der Vorwurf, dass wir immer alles gleich sind und eine Bubble sind, hier zumindest sich hier vorne und wahrscheinlich auch drumherum ein bisschen auflöst. Das ist schon mal sehr cool und macht Spaß. Wir dürfen also mit euch, mit unseren Expertinnen und Experten in die Diskussion gehen. Über Haltung. Ich glaube, die hat ganz schön schon gestartet und wir machen das jetzt methodisch ganz sauber. Wir gehen These für These durch. Nichts anderes ist natürlich erlaubt. Nein, Quatsch. Die Thesen sind für uns ein Impuls, um zu sprechen, um zu diskutieren. Bitte aus dem Publikum, wenn es neue Thesen gibt, bessere Thesen, andere Thesen, werft die gerne mit rein. Wir sind ja nicht für uns hier, um die eigenen Inhalte zu diskutieren, sondern mit euch gemeinsam hier neue Thesen vielleicht zu entwickeln und spannende Erkenntnisse zu gewinnen. Deswegen fangen wir mit dem ersten Impuls an. Haltung kommt von Verhalten. Ich habe vorhin, das war ein bisschen gemein gesagt, kann man ja nicht Nein sagen. Also was ist das für eine These? Aber wir haben auch in der Vorabstimmung gesagt, naja, wenn man so ein bisschen tiefer reingeht und dann reinschaut, was das eigentlich bedeutet, wenn Unternehmen anfangen müssen, sich zu verhalten, wenn sie ein wenig mehr tun müssen, als eine Kampagne zu einer Kreativagentur zu geben und ihr Logo drunter zu packen, dann wird es vielleicht doch anstrengender. Mhm. Vielleicht hier zu meiner Rechten, nicht Norbert, du hast es ja geschrieben, erstmal in die Runde. Was macht diese These mit euch? Was kommt bei euch in den Kopf, wenn ihr diese These hört? Habt ihr dazu eine Haltung?
Sabine. Also wir sind jetzt noch bei der ersten. Ne?
Genau.
Ich bin
ja, wir
mental
haben so
schon bei der zweiten, weil das ja. war bei uns ganz wichtig, dieses von innen heraus. Das hätte ich fast vorgezogen. Aber ja, absolut, ich sehe den Zusammenhang, obwohl ich, wie gesagt, die zweite These eigentlich
gleich.
Noch stärker
Geduldig,
finde.
Ein ganz klein bisschen.
Ganz bisschen das bringt mich vielleicht zurück zu dem Video. Natürlich ist der CEO eines Unternehmens ein Aushängeschild. Und wenn wir da von Verhalten sprechen, hilft es natürlich schon mal ungemein, wenn man eine starke Führungspersönlichkeit hat, die das auch ausstrahlt. In unserem Fall haben wir das und er macht das auch auf eine besondere Art und Weise und so machen das auch die Mitarbeitenden. Und das ist eben das Wichtige, dass es auf, von beiden Seiten gelebt wird. Und das, um mal zurück auf den Fall Edeka, wo das halt natürlich auch was anderes ist und dann könnten wir jetzt wahrscheinlich auch noch mal unterhalten, und das ist übrigens eine These von dir, die ich sehr unterstütze, es macht einen sehr großen Unterschied, ob man ein B2B-Unternehmen ist, ein B2C-Unternehmen, ob man wie wir an der Börse gelistet ist im MDAX oder familiengeführt wie beim Herr Professor Wirth. Es gibt, jedes Unternehmen muss tatsächlich seinen eigenen Weg finden und das dann auch im Verhalten widerspiegeln. Bei uns, wie gesagt, ist es so, dass unser CEO tatsächlich auch in Jena auf eine Demo gegangen ist und das Mikrofon genommen hat und gesprochen hat. Das ist dann, da kommen dann verschiedene Faktoren zusammen. Das war tatsächlich ungeplant. Er hat sich sehr kurzfristig aber eingeladen, aber hat sich sehr kurzfristig entschlossen. Medieninterviews und so weiter sind eine andere Geschichte. Aber gerade sein Auftritt bei der Demo war, glaube ich, nochmal was anderes, wo die Leute dann auch gemerkt haben, Mensch, der ist aus Jena, der ist Jenenser, der leitet ein internationales Unternehmen, ein sehr erfolgreiches Unternehmen und der stellt sich jetzt hier hin und redet mit uns, warum er sich für Demokratie einsetzt. Und das ist dann schon nochmal ein anderes Level, glaube ich.
Norbert, du möchtest auch was sagen, oder?
Bitte. Ja, ich würde noch mal ergänzen, weil das ist für mich immer noch nur Kommunikation. Ja, und das Verhalten, finde ich, erfordert noch eine Ebene mehr. Ich kann mich jetzt als Unternehmen natürlich auch fragen, wie gestalte ich mein gesellschaftliches Engagement? Unterstütze ich Initiativen in der Zivilgesellschaft, die sich für Demokratie einsetzen? Da gibt es ja eine Unmenge, wo unglaublich viel Budgetbedarf da ist. Ja, und ich glaube, wir müssen über solche Dinge auch nochmal neu lernen, Sponsorings anders zu formulieren. Ja, und wenn ich das ernst nehme, wenn das mein Wertekompass ist, dann muss das Auswirkungen haben auf meine Einkaufspolitik. Ja, mit wem arbeite ich zusammen? In welchen Ländern source ich eigentlich? Es muss Auswirkungen haben auf mein Standortengagement. Ja. Und wenn ich diese Dinge zusammenbinde, ne, dann kriegt das Reden darüber auch eine ganz andere Dimension und Glaubwürdigkeit. Ne? Und ich glaube, wir sind an der Stelle erst am Anfang des Tuns. Ja? Im Reden sind wir inzwischen, zumindest bei vielen, gut. Und in die Klarheit der Positionierung würde ich auch sagen, da hat sich ganz viel getan. Das finde ich super, weil das ist der Absprung. Aber das Tun, ich glaube, da haben wir im Moment so die größte Lücke.
Mhm. Wenn ich da nochmal reinhaken darf. Deswegen fand ich es sehr interessant, dass du am Anfang das eine Beispiel, die Kampagne, die ich dir gegenüber, wie hieß die? Die rechts, die du auf deinem Slide drauf hattest.
Bier? Wie? Oder Zusammenland.
Zusammenland. Ja. Reine Anzeigenkampagne mit Logos. Ne?
Nichts mit Handeln.
Gar nichts. Ja. Und da kommt dann der Link zu Weltoffenes Thüringen, wo wir ja sehr engagiert sind, auch Mitarbeitende sich persönlich engagieren und natürlich finanziell unterstützen mit anderen Unternehmen, Unternehmen im ländlichen Raum helfen, mit der Umgebung und den Argumentationen und der Situation klarzukommen und so weiter. Riesiger Unterschied, riesiger Unterschied.
Gibt's aus dem Publikum Fragen oder Kommentare dazu? Kennt ihr tolle Beispiele, die ihr teilen wollt? Oder habt ihr noch Fragen hier? Dann einfach melden. Ich versuche immer mal zwischendurch zu gucken und euch ranzunehmen. Ich hätte mal eine Nachfrage. Wenn das alles so, also auch gern an die anderen beiden, die dürfen sich damit beteiligen. Also wenn das so klar ist, wieso verhalten sich denn nicht mehr Unternehmen einfach besser?
Ja, was ist besser?
Also im Sinne der Haltung.
Nee, was ist Verhalten? Also ich würde tatsächlich nochmal das ein bisschen problematisieren wollen, weil die These ist absolut richtig, gegen die kann man nichts haben. Ich frage mich immer auch aus wirtschaftsethischer Perspektive ein Stück weit, wer bestimmt eigentlich, was das richtige Verhalten ist? Wer legt das eigentlich fest?
Ja.
Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ihr für ein Unternehmen arbeitet, das mehr als 200-300 Mitarbeiter habt, dass bei euch einfach der Durchschnitt der Bevölkerung arbeitet, ist relativ groß. Ja, das heißt, auch bei euch im Unternehmen sind wahrscheinlich 20%, 30%, 40% AfD-Wähler. Ja, also wir reden ja immer viel von Demokratie. Ne? Wie gehen wir auf diese Leute zu? Wie binden wir die ein? Wer legt eigentlich fest, was falsch und was richtig ist? Wo endet das? Wir sind uns in den extremen Rändern, sind wir uns ja, glaube ich, alle relativ schnell einig. Ne? Das Problem ist ja immer dieser Graubereich in der Mitte. Und auch da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren ein echtes Problem, dass dieser Graubereich immer mehr in Schwarz-Weiß verwandelt wird und dann gibt's irgendwie einen fiktiven Bruch in der Mitte und dann ist man rechts oder links. Es gab ja mal sowas wie eine bürgerliche Mitte beispielsweise. Mir ist nicht ganz klar, wo die hin ist, aber oder wo die sich hin bewegt. Das finde ich ein echtes Problem. Mhm. Ja, also die Ränder, da sind wir uns schnell einig, aber spannend wird's in der Mitte. Ja, und auch bei Problematisierung von Begriffen, die an sich auch tolle Begriffe sind, wie Diversität und so weiter und so fort, aber die dann, ich nenne das immer gern Extremprosa, so aufgejuckt werden und auf alles angewendet werden und nur noch positiv verwendet werden, sodass keiner, der auch nur ansatzweise eine andere Meinung hat, und die Leute haben ein feines Gespür dafür, was akzeptierte Meinung ist und was nicht, einfach die Klappe hält. Und das passiert auch bei euch im Unternehmen. Und dann ist die Frage, wer bestimmt eigentlich, was das richtige Verhalten ist?
Julius, du wolltest jetzt mal was sagen. Ich lass mal dir kurz.
Ja,
du hast schon dreimal so gezuckt und ich dachte, jetzt endlich. Bitte.
Ich habe mich irgendwie mal zurückgehalten, weil es ist auch gar nicht so einfach, darin seine Gedanken zu sortieren, weil es schon auch einfach echt saukomplex ist. Ich finde, es ist wahrscheinlich die falsche Frage zu, oder die falsche Ansatzpunkt zu sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Ich finde, wir müssen uns schon klar sein, wir haben eine demokratische Grundordnung. Es gibt Dinge, die sind wirklich, sollten wir auch als Unternehmen nicht akzeptieren und es gibt Dinge, über die müssen wir streiten. Und das müssen wir auch im Unternehmen aushalten. Und ich finde da den einen Punkt super wichtig, dass wir eigentlich gar nicht darüber diskutieren können, ob Unternehmen Haltung haben oder nicht, sondern wir sind, Unternehmen werden, das ist alles by design, ne? Das ist von uns Menschen gemacht, Unternehmen sind von Menschen gemacht, die Wirtschaft ist von Menschen gemacht und der größte Impact, den wir in der Gesellschaft spüren, wo der größte Hebel ist, kommt von Unternehmen. Wir verbringen nicht nur die längste Zeit unseres Lebens in Unternehmen, sondern alles, was wir hier tun, was wir konsumieren, was wir jeden Tag wahrnehmen, ist geprägt von dem, was Unternehmen tun. Und gerade geprägt von denen, die hier im Raum sitzen. Und deswegen, glaube ich, können wir es uns gar nicht, was heißt leisten? Es geht gar nicht anders, als eine Haltung zu haben, weil alles, was wir tun, ist dementsprechend politisch. Wir sind Teil dieser Gesellschaft als Unternehmen und haben deshalb auch eine Verantwortung als Unternehmen, uns dieser politischen Verantwortung gerecht zu werden und gewahr zu sein. Und das heißt einmal, wie du gesagt hast, Streiträume zu öffnen, Diskussionsräume zu öffnen, sich zu politischen Gegebenheiten nicht raushalten zu können, sondern bewusst, wenn man gefragt wird, auch eine Antwort geben zu können. Wir müssen als Unternehmen, als Geschäftsführung eine Antwort geben darauf, wie gehen wir damit um? Ja. Und unsere Pizza hat dazu geführt, dass Menschen im Unternehmen uns angesprochen haben und gesagt haben, ich finde es schwierig, dass ihr eine Pizza gegen die AfD macht. Und wir erstmal sagen müssen, es ist keine Pizza gegen die AfD, es ist eine Pizza für oder für Grundwerte, die wir in einer offenen Gesellschaft, dachte ich, alle teilen und gegen gewisse Extreme, die wir klar als Unternehmen auch ausschließen. Und da müssen wir Gespräche führen und das haben wir im Unternehmen getan, wo wir gesagt haben, wenn du das nicht teilst, wir werden dich nicht kündigen. Aber dann musst du dir überlegen, ob du hier weiter arbeiten willst, weil wir werden bei dieser Haltung bleiben. Und wenn du sie nicht teilst, du bist eingeladen, weiter hier zu bleiben. Wir machen hier keinen Closed Door. Aber die Antwort wird nicht sein, wenn du dich beschwerst, dass wir sagen, oh, tut uns leid, dann müssen wir nochmal über unsere Haltung sprechen.
Ich würde sogar noch einen Punkt weitergehen oder einen Schritt weitergehen. Auch Unternehmen, die keine klar kommunizierte Haltung haben, werden erlebt als Unternehmen, in denen bestimmte Werte gelten. Ja, wenn ich in ein Großunternehmen reingehe und eine Atmosphärik aufnehme, kriegt das auch jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter. Und dann ist mir völlig klar, dass ich als Frau vielleicht schlechtere Chancen hier habe, oder vielleicht, dass Teamkultur doch nicht, zwar auf dem Papier steht, aber doch nicht so wichtig ist, sondern dass es eher um ein Gegeneinander geht. Das heißt, in dem Moment, wo Unternehmen dort ein Vakuum lassen, entsteht trotzdem die Wahrnehmung, was richtig ist oder was zielführend ist für meine Karriere oder mein Wohlfühlen, wie auch immer. Ja. Ja, also das ist eine Illusion zu glauben, es gibt keine Werte in Unternehmen. Die Frage ist, steuere ich die? Ja, und da muss ich, da bin ich fest von überzeugt, diese Frage des politisch eingebundenen Sein aktiv mit reinnehmen und daraus eine Schlussfolgerung ziehen, was wir machen. Ich glaube, wir müssen an der Stelle nicht nur das C-Level, sondern wir sollten an der Stelle auch Aufsichtsräte mit an Bord holen, die sorgen für Kontinuität oder Beiräte. Ja. Weil das sind die Grundfesten von Unternehmen.
Vielen Dank. Hier wird gezuckt. Ihr seid gleich dran. Applaus für dich. Das Publikum macht mit. Ich weiß, wir haben so viel zu sagen und die Zeit ist begrenzt, aber das Publikum darf ja mitmachen. Deswegen bitte einmal hier deine Frage, dein Kommentar.
Vielleicht können wir es auch ein bisschen länger machen, weil ich finde die Diskussion extrem spannend. Ja. wird im Moment übrigens überall geführt. Ich war auf dem Kommunikationskongress, da ging es um Haltung. Wir hatten von der GWPR gerade eine Veranstaltung, da ging es um Haltung. Da war die Kommunikationschefin der Deutschen Bahn, die auch darüber gesprochen hat. Und da kam tatsächlich für mich die Frage auf, weil ja, es braucht Werte, es braucht Haltung. Es gibt aber gerade auch im Osten unserer Republik eine Gesellschaft, die mit Bevormundung groß geworden ist. Und die eine sehr, sehr große Sperre dagegen haben, wenn man ihnen etwas anfängt vorzuschreiben. Und die Frage ist, wann mache ich die Tür eher zu durch das, was ich im Unternehmen mache? Und wie kann ich sie wieder aufmachen, dass ich Leute, die man vielleicht doch noch überzeugen kann, und man kann sicher nicht viele mehr überzeugen, aber einige schon, wie kriege ich die wieder auf meine Seite, ohne dass sie das Gefühl haben, ich bin in einem paternalistischen Unternehmen, was im Grunde genommen den guten Industrieführer des 19. Jahrhunderts wieder hat. Und da sehe ich ein Riesenproblem und wüsste auch keine Antwort. Also daher auch echt Kompliment an alle Unternehmen, die da sehr stark tätig sind, dass sie es trotzdem versuchen.
Ich bin für diesen Hinweis sehr, sehr dankbar, weil ich bin, um das auch nochmal zu tun, viel mehr bei Julius, als das jetzt klingt. Ich glaube, wenn man glaubt, für das Gute unterwegs zu sein, ist die Grenze zum Übergriffigkeit, die ist relativ fließend. Es gab in der DDR den Spruch, jedes Werkstück rettet den Sozialismus oder verteidigt den Sozialismus. Es gibt Menschen, die wollen einfach nur zur Arbeit gehen, nach Hause kommen und im Kaninchenzüchterverein am Nachmittag was tun. Diese Leute gibt's auch noch. Die suchen nicht die Selbstverwirklichung, die suchen schon gar nicht das politische Engagement, die wollen den Job, die wollen das Geld, die wollen ihre Wohnung bezahlen und dann wollen sie wieder nach Hause gehen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht im Sinne des Guten eine Übergriffigkeit an den Tag legen, die die Leute von uns wegtreibt. Und das ist eine Botschaft, die mir extrem wichtig ist, weil da sind wir leider in der Gefahr, das zu tun. Und ich will das nur problematisieren, das auf die Agenda heben, dass wir darüber reden müssen, uns eben dann am Ende auch Gedanken machen müssen, ob wir wirklich auf jede Diskussion immer mit aufspringen und diesen Aufregungszyklus und den immer mit am Leben erhalten wollen. Manchmal ist die Antwort ja. Ich glaube, dass sie aber häufiger nein sein sollte, als wir es heute tun. Das ist sozusagen mein Statement.
Sabine, du wolltest unbedingt sagen, jetzt bist du dran.
Ich muss, weil, also teilweise, wenn du auf dem Kommunikationskongress warst und mich da vielleicht gehört hast, habe ich das ja auch schon einfließen lassen. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist, was uns tagtäglich begleitet in Jena, in Thüringen. Die Kollegen von Schott, von Zeiss, all die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Es ist nicht einfach und deswegen haben wir uns auch tatsächlich auf die Positivseite. Also wir haben tatsächlich, wir stehen ein für Dinge, aber nicht gegen. Und darauf fokussieren wir uns ganz massiv. Das ist das Erste. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig ist. Und dann, dass wir vor allem aber ostdeutsche Erfolgsgeschichten erzählen, weil es gibt so viele positive Dinge, über die einfach nicht berichtet wird. Wir könnten jetzt hier in Soziologiedebatten gehen, die ich mir jetzt auch immer häufiger anhöre, mit was alles passiert ist und was nicht aufgearbeitet wurde. Aber wir wissen das, wir haben das jeden Tag im Unternehmen, in der Kantine, am Kaffeeautomaten, mit Weltoffenes Thüringen, auf den Dörfern, wo auch immer wir mit Menschen sprechen. Und dann wirklich einfach nur die Leute wieder zum Sprechen zu bekommen, weil wir eben dieses Schwarz und Weiß haben, dass die Leute überhaupt wieder anfangen, zuzuhören, miteinander zu reden. Es ist wirklich so simpel. Mit ganz einfacher Sprache wirklich nur, ja, wir verstehen die Probleme, aber habt ihr schon mal überlegt, wie das sich für andere anfühlt, wie sich das für diese Person anfühlt, wie sich das für den Mitarbeitenden XY, der vielleicht aus Syrien ursprünglich kommt oder der absolut integriert ist. Also es gibt so viele Ansatzpunkte. Das ist ein ganz langsamer Prozess, ein sehr aufwendiger Prozess. Aber ich glaube, es ist von vielen, vielen Aktivisten, Akteuren, Initiativunterstützern, Menschen, die sich engagieren, gerade in den ostdeutschen Ländern erkannt worden. Da ist viel Arbeit zu tun, aber ich kann es, wie ich das auch auf dem Kommunikationskongress mit vielen Leuten persönlich besprochen habe, gerade für Menschen, die nicht in Ostdeutschland leben und keine ostdeutsche Vergangenheit haben, wünsche ich mir, dass da mehr Aufmerksamkeit und Verständnis an den Tag gelegt wird, weil es ist nicht aufgearbeitet und deswegen sitzen wir jetzt, wo wir hier sitzen. Ja.
Danke, Sabine. Wir machen einmal weiter. Die Themen dürfen weiter im Kopf bleiben, die wir hatten. Wir ziehen sie sozusagen zur nächsten These mit. Ihr seid wieder aufgefordert, gerne eure Fragen zu stellen oder Impulse zu geben. Ich glaube, das war gerade schon sehr, sehr spannend. Haltung startet innen. Das heißt, aus einem selbst heraus, ja, aus der Organisation. Wie entsteht denn das da drin? Was für eine Haltung bekommt man denn und wie?
Ja, und das Spannende daran ist, dass wir jetzt von den Menschen weggehen können, auf die Organisation, auf das Unternehmen gucken. Und was heißt denn da innen? Und ich glaube, um an die Diskussion von gerade anzuknüpfen, es macht manchmal gar keinen Sinn, über die bundespolitische oder landespolitische Ebene zu reden, wenn ich nicht vorher einmal darauf geguckt habe, wie wir eigentlich zusammenarbeiten bei uns im Unternehmen und was uns da an Werten und an Miteinander treibt und auch erfolgreich macht. Und ich glaube, ich kann hier in so einem kleinen Modell, in einem überschaubaren Modell, ganz viel ableiten an Teamorientierung, an Wertschätzung von fremden und anderen Ideen und an auch einem respektvollen Miteinander, was dann vielleicht irgendwann übertragen werden kann. Aber dieser Blick auf die eigene Kultur, die ja auch immer ein Erfolgstreiber ist für Unternehmen, ist aus meiner Sicht der große Hebel. Und das wird, glaube ich, viel zu wenig gestaltet. Ja. Und zweiter Gedanke, Unternehmen sind keine Demokratien. Ja, wir müssen uns immer klar machen, dass wir über demokratische Werte, über demokratische Prinzipien denken und wenn nachdenken und wenn wir auf Unternehmensebene gucken, sind wir in einer extrem hierarchischen Struktur, was auch deutliche Vorteile hat. Aber wo sind da die Erfahrungen von Demokratie? Und das müssen wir, glaube ich, auch nochmal genau identifizieren, um dann auch zu sagen können, das ist ein Lernraum für Demokratie, das ist eine Möglichkeit, Counterspeech zu lernen, das ist eine Möglichkeit, Menschen zu befähigen, mit Fake News umzugehen und so weiter. Ja, also da tauchen ein paar Sachen auf, die nicht ganz so trivial sind, wenn man in die Details reinguckt.
Ich finde das mega spannend, weil ich glaube, es ist gar nicht so einfach, dieses Innen zu, also so in die Organisation reinzutragen und als Organ, ein bisschen Götz Rehn spricht immer von dem Unternehmen als Sozialorgan und dann kommen seine Bluthunde, sondern abstrahieren, es soll ja keine Plattform sein für die CEOs dieser Welt, die irgendwie sagen, jetzt mache ich hier Selbstverwirklichung meiner Haltung und drücke die durch, sondern es soll ja organisch irgendwie auch abbilden, was im Unternehmen da ist. Und gleichzeitig, ja, ist es nicht demokratisch, gleichzeitig gibt es da Leader, Figuren, die vorangehen und irgendwie was gestalten und einen Wert voranbringen. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, ist super zentral. Wie schaffen wir es, demokratische Prinzipien und Räume ohne ein basisdemokratisches Unternehmen aufzubauen, was, glaube ich, manchmal auch ab gewissen Größen herausfordernd werden würde, aber die Prinzipien zu integrieren, wie es gerade gesagt wurde, Streiträume zu öffnen, diese Aushandlungsprozesse zu machen, was ist eigentlich, wenn da oben die Geschäftsführung was hinschreibt, fühlen wir, also hat es was mit uns zu tun? Oder genauso, ich auch ehrlich gesagt überfordert war ein bisschen in den Gesprächen, es waren jetzt nicht viele bei uns, aber wo Leute auf die Pizza reagiert haben und auch kritisch waren. Ich habe ganz naiv damit gar nicht gerechnet, weil wir sind nicht ein großes Unternehmen, wir sind knapp über 100 Leute und die sind auch alle, glaube ich, jetzt nicht repräsentativ für die Gesellschaft, sondern soziodemografisch relativ große Schnittmengen. Ich war da erstmal komplett überfordert und war auch überfordert davon, dass wir in Telegram-Gruppen von Rechtsextremen auftauchen und die Adressen von unseren Mitarbeitern reinstellen und dort anrufen und die wirklich also bedrängen und denen Angst machen. Und wir saßen dran und waren so darauf, wirklich wie eigentlich wie kleine Kinder, die sagen, wir wollten doch nur spielen. Völlig naiv dem begegnet sind und waren so, okay, wir müssen uns intern eigentlich aufschlauen, wie gehen wir auch nicht nur mit den schönen Themen um, sondern wie gehen wir damit um, wenn es Reibung gibt in solchen demokratischen Verhandlungsprozessen und wie integrieren wir das, ohne die Tür zuzumachen, ohne zu sagen, ihr dürft hier nicht mitspielen, aber gleichzeitig auch bei der Haltung zu bleiben. Und da hat, glaube ich, schon die innere Haltung von denen, die in immer noch hierarchischen Strukturen und Organisationen die Machtpositionen innehaben, spielt eine total viele Rolle, deren Haltung und innere Haltung auch zu diskutieren und transparent zu machen, dass sich Geschäftsführende, Eigentümer vielleicht manchmal auch nicht verstecken können im Unternehmen mit welcher Haltung sie das Unternehmen führen, weil sie ganz maßgeblich dafür verantwortlich sind, wohin das Unternehmen geht, Julius, und welche Entscheidungen sie treffen.
Danke.
Entschuldigung.
Nee, super. Applaus an der Stelle. Ich glaube, du hast total viel spannende Sachen zusammengebracht und die perfekteste Überleitung zur dritten These gemacht. Du hast nämlich von Aushalten gesprochen, ja. Du hast gar nicht damit gerechnet, dass das Leute anders sehen, und das muss man dann irgendwie auch aushalten können. Deswegen würde ich sagen, gehen wir zum Abschluss auch genau in diesen Bereich nochmal rein. Ich glaube, der bringt ganz viel zusammen. Man kann sich was überlegen, man kann es kommunizieren, es gibt, glaube ich, so Statements, bei denen vor allem in der Bubble 80% erstmal sagen, yeah, genau so, alle wollen Demokratie. Und dann kommt man in Situationen im 1:1 oder auch in viele zu viele, wo man dann vielleicht Menschen gegenüber trifft, die das einfach nicht mehr so sehen. Wie hält man gut aus?
Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage beantworten wollte. Aber ich finde, das ist ein wirklich wichtigen Punkt. Auch die These stimmt natürlich. Ja, das muss man aushalten. Aber auch da würde ich ganz gerne wieder so ein bisschen den Problembär geben wollen, weil in der Wirtschaftsethik ist eine ganz wesentliche Frage, wer kann eigentlich überhaupt welche Verantwortung tragen? Also auf welcher Ebene findet es statt? Ist es auf Individualebene, Unternehmensebene, Metaebene etc.? Und ich bin beispielsweise super kritisch, was dieses CEO Thema angeht, was du vorhin angesprochen hast. CEOs sind angestellte Manager. Die sind Sachwalter fremden Vermögens. Und ich erlebe da unglaublich viel Personality-Marketing und Gratismut an der Stelle. Ja. Und am Ende haben die praktisch kein Skin in the Game. Ja. Das ist ein völlig anderer Fall, wenn ich zum Beispiel VD, eine Antje von Dewitt sehe, ne, im Zweifel zahlt die das mit eigenem Geld. Ja, und sagt, das bin ich bereit auszuhalten. Ich kann das aushalten. Ein bezahlter Manager sagt ja, okay, das klappt ja nicht mehr. Obwohl das unwahrscheinlich ist bei diesen Kriterien, die wir gerade angesprochen haben, weil in der Regel klatschen alle. Dann geht der im Zweifel einfach woanders hin und hat keine Schulden. Der hat überhaupt kein Problem mit dem Thema. Ja, und hat sich selber als Marke aber aufgebaut. Also ich bin da wirklich kritisch, ob man damit Unternehmen immer einen Gefallen tut automatisch. Wenn man die Konsequenzen, die daraus entstehen, nicht die Leute tragen müssen, die sozusagen sich auf diese Kosten positionieren.
Vielen Dank. Es war eine emotionale Diskussion, es war eine lange Diskussion. Wir können sie gleich weiterführen. Vielen Dank euch allen. Vielen Dank, lieber Norbert, dass du diese tollen Impulse vielen mit Dank. Reingebracht hast. Vielen Dank euch, dass ihr so gut mitgekriegt habt.
Ja, das war die Session. Was halten Sie von Haltung? Und ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, wenn ich sagte, das war eine intensive Session. Ich habe es ja im Schnitt nochmal durchgehört und ich fand es immer noch wirklich sehr gut durchzuhören. Ich hoffe, euch ging es genauso. Schreibt uns doch gerne eine Mail an info@bock.am, wenn ihr eure Meinung äußern wollt, wenn ihr weitere Themenvorschläge auch zu den Haltungsthemen habt und auch andere gute Cases, die wir zukünftig auch veröffentlichen können auf diesem Kanal. Das war's von mir. Nächste Woche gibt's eine neue Episode wieder vom Festival Strommarkt Retold. Da geht's darum, hinter welchen Geschichten, hinter welchen gemeinsamen Erzählungen, hinter welchen Narrativen wir uns alle versammeln können, um die Energiewende schneller, besser, effizienter, schöner für alle hinzubekommen. Das dann in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschö, tschö.
Auf Wiedersehen.